NASA Talk.
Jay, Marco und Gofi erklären die Welt.
Ein frohes, wundervolles neues Jahr wünschen wir euch, liebe Hossa-Talk-Hörende. Hier ist euer Lieblingspodcast zurück aus dem einigermaßen kurzen Winterschlaf. Wir hoffen, ihr seid gut in dieses Jahr reingeslidet und wir haben Bock. Da sind wir wieder, würde ich sagen.
Ja. Jawohl, 2025. Yeah.
2025. Yeah. Yeah. Klingt ein bisschen ängstlich, wenn du das so sagst, Jay.
Ja, es schwingt auch bestimmt nicht nur frohe Erwartungen mit, sondern
könnte ein interessant bis schwieriges Jahr werden, theoretisch. Ja.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass jemand so geschrieben hat, dieses Jahr sehe ich sehr wenig so nach dem Motto, oh, das wird das beste Jahr ever. Alles ein bisschen vorsichtiger geworden mit den Zukunftsprognosen.
Ja, ne? Ja, genau. Ja, mal gucken, oder? Also mal schauen, was dann was das Jahr dann tatsächlich so mit sich bringt irgendwie.
Ja, wir werden ja drüber reden, ne? Wir werden ja über unsere Perspektive und über Prognosen, über unsere persönlichen Prognosen werden wir sprechen.
Jawohl, aber das machen wir erst nach der Bundestagswahl.
Das machen wir erst danach. Ich wollte jetzt nur schon mal anteasern, dass wir
uns
darüber nochmal den Kopf zerbrechen werden hier bei Hossa Talk. Mhm. Was wir denn so erwarten von diesem Jahr.
Mhm. Genau, also und es ist auch jetzt, ich meine, heute ist der 2. Januar.
Wo wir jetzt aufnehmen.
Ich bin ehrlich gesagt auch noch überhaupt nicht auf Arbeiten ausgelegt irgendwie.
Also, ich habe heute versucht, wieder zu arbeiten. Es war schwer. Ja, weil ich habe nämlich wirklich sowas wie Winterschlaf gemacht. Ich bin wirklich, kurz vor Weihnachten hatte ich noch eine berufliche Veranstaltung. Kurz vor Weihnachten habe ich in der Stadtbibliothek Huchting vorgelesen.
Ne? Oh, sehr geil.
War ganz nett. Also da waren drei ältere Damen, der Bibliothekar, mein Freund Martin und meine Schwester und ich.
Ehrlich? Oh, ist ein Riesenpublikum.
Ja, war mega. Hat Spaß gemacht, aber war jetzt auch nicht so der Burner. Und ich war halt, es war wirklich ein schöner Abend und ich war, glaube ich, ganz gut. Also ich habe mir wirklich auch richtig große Mühe gegeben, wie immer. Aber ich war schon echt müde, ne? Und danach war einfach bei mir der Ofen aus. Also der war einfach aus. Ich war dann weg. Ich habe dann nicht mehr stattgefunden, nirgendwo.
Ja.
Und ich habe dann nur noch Fantasy gelesen und es mir gut gehen lassen. Und das war allerdings wirklich auch, das war Self-Care. Das war wirklich notwendig für mich.
Echt? Ja. Cool. Aber Gofi, ist es nicht frustrierend, wenn nicht mal die Huchtinger sich für Huchting interessieren?
Ja, es ist nicht ganz, also ich war das dritte Mal bereits da und ich habe mein Publikum klein gelesen. Also beim ersten Mal habe ich vor 20 Leuten gelesen, beim zweiten Mal habe ich vor 10 Leuten gelesen und diesmal habe ich vor 6 Leuten gelesen. Und ich bin mir nicht so sicher, wie sinnvoll es ist, nochmal hinzufahren, aber Herr Kramer, der Bibliothek, also der Anführer da, der Bibliothek, der fand das richtig toll und der meinte, ich kann jederzeit wiederkommen. Weil ich habe ihm gesagt, ich schreibe aber einen neuen Huchting-Geschichten und so. Und er sagte, ja, sagen Sie, wenn Sie soweit sind.
Ja, die Frage ist ja auch, ob das too close to home ist. Ne? Vielleicht würde Huchting besser in Garmisch-Partenkirchen oder so funktionieren, wo das halt nicht so wirklich direkt vor der Nase ist, sondern wie so eine Fantasy-Welt, wo man so denkt, Bremen, ja, weiß ich auch nicht, habe ich auch noch nie in echt gesehen.
Ja, also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe da schon sehr, sehr schöne Huchting-Vorlesungen in Huchting gehabt. Diesmal war einfach, glaube ich, so kurz vor Weihnachten, war das irgendwie, glaube ich, der falsche Termin. Aber wie gesagt, ich meine, es hat Spaß gemacht und ich bekomme dafür Geld und es war ein wundertoller Abend und ich habe meinen Freund Martin wieder getroffen, den kennst du ja auch, Jay.
Natürlich.
Und dann habe ich noch, ich bin noch mit Jay, mit Martin um die Blöcke gezogen und habe bei dem noch eine Nacht mehr übernachtet, weil das so schön war und so. Also es war richtig geil, es war ein ganz, ganz toller Bremen-Besuch, aber danach war dann einfach Schluss. So,
finito.
Jetzt tauche ich allmählich wieder auf, das war die Aussage, ja.
Ja, wie war denn euer Silvester- und Neujahrsrutsch?
Ja, super langweilig.
Super langweilig.
Ja, Marco hat da aber eben schon eine ganz tolle Geschichte erzählt, dass du noch nicht da warst. Also Marco, wie war das nochmal bei dir?
Nee, also langweilig würde ich gar nicht sagen, aber auch sehr entspannt. Also wir waren zu so einer Party eingeladen in Wien in einem Buchladen, wo Mira irgendwie Anfang des Jahres mal gelesen hatte und wo wir so hin und wieder mal sind. Und wir haben so gedacht, naja, das fängt zwar irgendwie schon mittags oder frühen Nachmittag an, aber bestimmt geht das dann so bis in die Puppen. Das heißt, da muss man ja nicht sofort hingehen und dann sind wir irgendwie so um 18 Uhr oder so da aufgeschlagen und da war schon so allgemeines Verlassen der Party schon wieder.
Was?
Ja doch, wir haben hier schon seit 13 Uhr hier Sekt getrunken und Champagner und sowas. Also wir gehen jetzt gleich alle nach Hause. Dann waren wir da irgendwie noch, ich glaube so 2 Stunden oder sowas. Und dann sind wir auf dem Heimweg noch in irgendeine andere Kneipe gegangen und um 0 Uhr zum Jahreswechsel waren wir dann zu zweit zu Hause, was aber auch sehr schön war. Dann haben wir Herr der Ringe geguckt und so.
Ist ja. Ich denke, Herr der Ringe guckt man immer zu Weihnachten. Da habt ihr doch
irgendwas von
der
Tradition
falsch verstanden.
Ja, da waren wir zu viel unterwegs und hin und her und sowas. Deswegen mussten wir das nachholen.
Ja.
Ja.
Und du, Jake? Ich habe bei Freunden gefeiert. Die haben eine venezianische Party gemacht. Das heißt, wir mussten uns alle verkleiden und Masken anziehen und so ein bisschen eben so, naja, so mittelalterliche Sachen irgendwie. Und das hat großen Spaß gemacht. Und dann haben wir da ganz viel getanzt. Also
Ach, das war cool.
Ja, also ich mag es ja eigentlich ganz gerne zu Silvester irgendwie in einer relativ kleinen Gruppe, so, keine Ahnung, 4 oder höchstens 6 Leute, wo man dann so ein bisschen ins Jahr zurückguckt und wieder und noch ein bisschen vorausschaut und so sich darüber so ein bisschen unterhält. Und das war dieses Mal jetzt aber gar nicht. Sondern es war richtig ausgelassenes Tanzen und so. Und also das einzig bisschen Schwierige war, dass auf dem Heimweg ist mir irgendwie so eine Katze nachgelaufen. So eine fette, schwarze Katze, die dann hier auch mit uns in die Wohnung ist und die hat dann wirklich den ganzen 1. Januar hier auf mir drauf gelegen und wollte gar nicht mehr runter, der blöde Kater. Ja.
Ich habe immer auf die Auflösung gewartet.
Ja, meine Güte.
Ich dachte schon, du hast irgendwie Snape gesehen oder so und der ist dir.
Ja, das klang so wie der Anfang von irgendeiner Stephen King-Geschichte irgendwie.
Genau.
Ja.
Nein. Ich war gestern nur relativ nicht mehr.
Zerstört.
Ja, ein bisschen zerstört, genau.
Elegantly wasted.
Also wir haben richtig bis um 3 Uhr nachts da getanzt und so. Also das war schön.
Cool. Aber ich möchte gerne wissen, was du getragen hast. Also wie warst du denn gewandet?
Ich hatte einen Zylinder und dann eben natürlich so eine Maske, klar. Und dann hatte ich so einen roten Frack. Den hatte ich da auch bei unserem Theaterstück an. Also,
ach
wenn
ja,
ihr,
das habe ich im Internet gesehen.
Genau, wenn ihr diese AC/DC-Nummer gesehen habt, ich sah genauso aus. Ich habe mir das hier von unserem Theaterfundus ausgeliehen und war dann quasi genauso roter Frack, schwarze Hose, Rüschen umgebunden und so. Also, das
war voll cool. Wo kriegt man denn so eine Masken her eigentlich?
Och, die kriegst du, glaube ich, im ganz normalen Party-Zubehör.
Ach so. Wirklich?
Ich hatte jetzt keine so eine richtige venezianische, aber da waren Leute, die haben gesagt, oh, die haben wir hier in Venedig vor 2 Jahren gekauft und so. Und ich dachte, wer macht denn sowas?
Ja, genau,
aber es gibt anscheinend Leute, die machen sowas. Also verrückt, ja.
Toll.
Und mein Freund Christian, der hatte die allergeilste Maske von allen. Und zwar hatte der eine Hasenmaske, die aber Nieten besetzt war. So riesen Ohren und es war so eine Heavy-Metal-Rabbit-Maske. Die sah so unfassbar aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hab den ganzen Abend hab ich mich immer von ihm ferngehalten, weil mir nicht ganz sicher war, ob der dann mir was tut oder so.
Also. Ja, das klingt auch mehr nach Darkroom als nach Maskenball.
Ja, genau. Genau so sah die aus. Wirklich so lustig, ey. Wir haben uns kaputt gelacht.
Geil. Ja. Richtig toll.
Ja, sehr schön. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch schöne Silvester und auch schöne Weihnachten und freut euch wieder hier uns auf uns, dass wir uns euch auf die Ohren geben. So.
Mhm.
Habt ihr denn Vorsätze?
Ich möchte mehr malen. Das ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich das will und dass ich das tun sollte. Also ich habe mir vorgenommen, das ist tatsächlich ein Vorsatz, dass ich mir in meiner Arbeitswoche mehr Zeiträume schaffe, wo ich mit, also die ich malend zubringe. Cool. Man hat ja auch, wenn man Künstler ist, auch beruflich Künstler, trotzdem das Gefühl, wenn du Kunst machst, ist das eigentlich so ein bisschen Zeitverschwendung. Sollte man ja nicht denken, wenn das zum Berufsbild gehört, aber das ist wirklich so. Ich habe das von anderen auch schon gehört. Ja. Eigentlich sollte man doch jetzt Social Media machen oder Rechnung schreiben oder ganz wichtige E-Mails schreiben oder so und die Zeit nutzen, ne? Carpe diem. Und wenn du dann anfängst, kreative Projekte zu machen, von denen du noch gar nicht weißt, worauf die hinauslaufen, fühlt sich das tatsächlich, also bei mir auch so an, als wäre das eigentlich so ein bisschen gerade nice to have, ne? Also eigentlich sollte man doch lieber, und ich habe mir vorgenommen, diesen inneren Stimmen nicht zu glauben im nächsten Jahr, sondern mir diese Zeiträume zu schaffen, wo ich das einfach mache, wo ich einfach immer weitermache, ohne zu wissen, ohne konkretes Ziel, also ohne zu wissen, die und die Ausstellung, bla bla, dieses Projekt, so. Ich hoffe, ich halte das durch. Ist ja bei Vorsätzen immer das Problem, ne? Klar, wissen wir alle. Aber das ist tatsächlich einer meiner Vorsätze.
Das klingt nach einem schönen Plan. Mhm. Sehr gut. Und du, Marco?
Auch nicht so richtig Vorsätze, also eher so zwei, drei Sachen, wo ich gedacht habe, das würde ich gerne wieder mehr machen in dem Jahr, weil das irgendwie jetzt die letzten Monate oder Jahre nicht so viel mehr vorkam. Ich habe gedacht, ich möchte wieder viel mehr ins Kino gehen, zu Konzerten gehen, in Ausstellungen gehen. Irgendwie ist das, also das ist wahrscheinlich auch immer noch so eine komische Pandemie-Auswirkung, aber das ist bei mir so richtig eingeschlafen. Also ich war, es gab Zeiten, da habe ich das wirklich fast jede Woche gemacht und jetzt kann ich, also im letzten Jahr war ich, glaube ich, auf einem Konzert oder zwei irgendwie. Das ist irgendwie schlecht und möchte ich gerne wieder anders machen.
Es könnte auch was mit deinem zunehmenden Alter zu tun haben.
Ja, mag sein.
Aber das, die Pandemie hat bestimmt, also ohne Scheiß jetzt, die Pandemie hat sicher auch was damit zu tun.
Ja, total, auf jeden Fall.
Glaube ich auch. Also so faulen Socken wie mir zum Beispiel ist die Pandemie da ja total entgegengekommen. Endlich hatte ich eine richtige Entschuldigung, nicht mehr irgendwo hinzugehen. Und finde ich gut. Finde ich einen guten Vorsatz, Marco.
Ja, ich habe auch relativ lange nach der Pandemie gebraucht, bis ich wieder in Konzertlaune oder so war. Aber jetzt so die letzten ein, zwei Jahre war ich echt oft auf.
Also gerade ja, du hast öfter mal was gepostet. Ne?
War ich oft auf Konzerten. Das war, es ist so schön. Auf Konzerte gehen ist einfach eine ganz große Wonne, finde ich. Also es ist einfach.
Ist so, ja.
Ach, so organisierten Krach ist einfach toll. Ja.
Hast du denn auch Vorsätze, Jay? Oder irgendeinen?
Nee, wie immer. Nicht. Ich bin kein Vorsätze-Typ. Ich lasse das ja auf mich zukommen und hinterher denke ich, huch, schon vorbei. Vorsätze bringen bei mir auch eh nichts. Ne? Typischer ADHS-Typ, der dann tausend Dinge denkt, die er mal machen müsste und aber hat. Also, nee, ich nehme mir einfach gar nichts vor und dann schauen wir mal, irgendwas Gutes wird schon bei rumkommen. So,
oh
ja, ist meine Devise.
Oh, ich hatte so einen Moment zum Jahresende. Das passt echt gut zum heutigen Thema. Ich bin irgendwann ins Bett gegangen und ich habe kurz vorm Einschlafen gedacht, ich bin ja schon wieder im Bett. Ich bin doch gerade erst aufgestanden. Jetzt bin ich schon wieder im Bett. Und morgen stehe ich wieder auf und dann bin ich wieder im Bett. Und dann stehe ich wieder auf und dann bin ich wieder im Bett. Und was mache ich dazwischen? Essen, scheißen, arbeiten und dann bin ich wieder im Bett. Weißt du, das war richtig so ein, ach du Scheiße. Hier geht alles viel zu schnell, habe ich plötzlich gedacht. Ne?
Ja.
Wo geht die Zeit hin, ey? Ja, schon wieder ein Jahr zu Ende. Also ich meine, das ist ja schon auch so ein Gefühl, so, ne? Ups.
Total.
Nicht, dass 24 für mich ein wahnsinnig angenehmes Jahr gewesen wäre. Also da gab es sehr, sehr angenehme Dinge. Aber ich habe am Silvesternachmittag habe ich meine Tagebucheinträge für 24 durchgelesen.
Mhm.
Ich schreibe seit Anfang 23 schreibe ich Tagebuch. Nicht regelmäßig, aber ganz schön oft. Und das heißt, da konnte ich viel lesen. Und da habe ich öfter diesen Moment gehabt, so, ach, das war auch in diesem Jahr. Ach du Scheiße, das war auch in diesem Jahr. Ne? Ja. Und das heißt, ich habe, also das letzte Jahr hat Nerven gekostet. Es ist nicht schlecht, dass es vorbei ist, aber dass das alles so schnell geht, ist schon auch irgendwie.
Ja.
Oh, oder?
Ich habe gestern mit meiner Frau noch zusammengesessen und wir haben ein bisschen zum einen über die Jahreslosung geredet, prüft alles und das Gute behaltet und zum anderen eben natürlich ein bisschen Rückschau gemacht und ein bisschen Vorausschau. Ne? Das mache ich immer ganz gerne um die Jahreswende. Und das war auch sehr schön und sehr intensiv und so. Und dann sagte ich, ja, eine wichtige Sache war ja einfach, dass Gofi zurück zu Hossa Talk gekommen ist. Und dann sagte Julia, ach, das war dieses Jahr?
Ja.
Und ich so, ja, das war im Frühjahr. Ach so, ja, ich hatte gedacht, das wäre schon letztes Jahr gewesen.
Eigentlich sogar schon eher im Sommer, ne? Das war ja im Juni oder sowas. Also nee, das kommt mir auch schon sehr lang her vor.
Ich glaube, Mai war das.
Mai. Oder Mai, ja,
Mai
kann sein.
Glaube ich. Ne? Mhm.
Ja. Genau, aber da erinnere ich mich noch, dass ich im Januar geschrieben habe, ach, und ich freue mich übrigens, dass ich wieder bei Hossa Talk dabei bin. Also da stand das schon irgendwie fest, ne? Und, genau. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, wie das alles kam und so, ja.
Gut. Wollen wir, gibt's noch was anzusagen?
Nö.
Anfang des Jahres.
Nicht von mir. Gibt's ach so, naja, also, liebe Zuhörenden. Wir haben uns vorgenommen, also wir haben über unsere App nachgedacht. Es gibt ja diese wunderbare Hossa Talk App, wo die auch tatsächlich ganz schön viele von euch haben, hin und wieder tatsächlich auch benutzen und die für viele von euch hilfreich gewesen ist, dass ihr andere Leute kennengelernt habt und euch vernetzt habt. Das ist also, da ist unsere hat unsere App einfach ganz, ganz toll funktioniert. Aber wir, Hossa Talker, haben zum Jahresende über diese App nachgedacht und haben überlegt, wir sollten die eigentlich mehr nutzen. Wir sollten das einfach mehr nutzen, dass wir dieses tolle Ding haben. Und ich habe mich dazu bereit erklärt, diese App sozusagen in unserer Dreier-Namen öfter zu benutzen, um euch Sachen mitzuteilen, was bei uns so passiert im Hossa-Versum. Und irgendwie sozusagen den Kontakt mit euch herzustellen oder euch die Möglichkeit zu geben, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das ist natürlich jetzt auch ein Vorsatz, den ich hier äußere und den ich jetzt auch wirklich halten muss. Also on ich nehme mir fest vor, diese App häufiger zu benutzen, um euch darüber zu erzählen, was bei uns Hossa Talkern so passiert oder was um Hossa Talk herum passiert. Und wir möchten euch gerne dadurch die Möglichkeit auch geben, uns direkt mal anzuschreiben, was zu kommentieren oder uns eine Nachricht dazu lassen oder so. Vielleicht ermutigt euch das ja dazu, dann diese App auch wieder mal öfter herzunehmen, nicht nur um, was ja auch toll ist, um eigene Veranstaltungen zu bewerben. Das sollt ihr natürlich, das ist ja wie ein schwarzes Brett, diese App. Wenn ihr was Großartiges macht, einen tollen Podcast veröffentlicht, einen tollen Gottesdienst macht oder irgendwelche Veranstaltungen oder so, natürlich postet das da rein. Wenn ihr Gesuche habt, nutzt diese App. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass wir miteinander noch direkter in Kontakt kommen. Wir wollen das selber mal ausprobieren. Wir sind auch nicht die Experten für unsere eigene App, um das ganz offen zu sagen. Aber wir wollen es werden. Und vielleicht habt ihr Lust mitzumachen und die App auch öfter mal zur Hand zu nehmen. Das wäre doch ganz toll.
Trommelwirbel! Yay!
Ist ja auch ein Neujahresvorsatz auf eine Weise.
Ist quasi ein Neujahresvorsatz. Ich nehme mir das fest vor. Ja, genau.
Ja. Und wir erinnern dich immer mal wieder dran.
Ja, das ist gut. Profi. Ja, das ist gut.
Ja, des Weiteren haben wir vor, unsere dienstags Instagram-Live-Nachklapp-Besprechung des Hossa Talks, also immer 9 Tage nach dem Erscheinen, das wieder ein bisschen aufzunehmen. Das ist im Dezember ein bisschen eingeschlafen. Und wir haben uns aber überlegt, weil wir merken, dass es doch irgendwie relativ viel ist, dann immer so einen Abend zu machen. Wir teilen das auf, also es wird dann immer einer von uns machen, der dann sozusagen eure Kommentare und Fragen zu dem entsprechenden Podcast einfach nochmal durchgeht und vielleicht nochmal ein paar Gedanken dazu sagt und so. Und vielleicht ist es bei der Gelegenheit dann auch einfacher möglich, dass ihr euch mit dazu einschaltet, dass ihr sozusagen euch meldet und dann kommt ihr einfach mit in dieses Instagram-Live-Ding. Genau, wir wollen da mal, also wir wollen einfach unsere Köpfe ein bisschen mehr in den Regen halten, also einfach ein bisschen mehr rauskommen sozusagen, und da ist diese Instagram-Live-Geschichte eine Möglichkeit dazu. Damit hatten wir ja schon angefangen und auch wieder ein Vorsatz, dass wir das mal schauen wollen, ob wir das schaffen. Also,
genau. Wir haben einfach gemerkt, dass ihr als unsere Community einfach ein wahnsinniges Pfund seid und wir möchten das durch diese Sachen mit der App und dem Instagram Live und so irgendwie würdigen, dass ihr da seid, dass ihr so eng an uns dran seid, das verfolgt, was wir machen. Und das ist schon was Besonderes für Hossa Talk, dass wir nicht nur eine Hörerschaft haben sozusagen, sondern dass wir wirklich ganz, ganz viele von euch ja wirklich auch persönlich kennen und euch schon öfters über den Weg gelaufen sind. Und das finden wir einfach super. Wir möchten das gerne einfach dadurch mit unterstützen und weiter fördern. Ja,
genau. Und für diesen Talk heute wird der Insta-Nachklapp dementsprechend dann, was ist das, dann der 21.
21., ja.
Dienstag, 21. Januar, wahrscheinlich so 8 Uhr abends oder so oder 19:30 irgendwann in der Ecke sein.
Ach guck, und den mach sogar ich. Da steht, das steht in meinem Kalender drin. 21. Januar, Hossa Insta Live. Ist das nicht schön?
Ja, ja,
fantastisch.
Also. So, jetzt kommen wir mal zum Thema, oder?
Ja. Mhm.
Wir haben nämlich eine fantastische Hörerin, hat uns mal wieder angerufen. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt oder sei euch erinnert, ihr könnt uns anrufen und was auf unsere Sprachbox sprechen. Und wenn wir Bock drauf haben und das interessant ist, dann reden wir darüber vielleicht in einem Talk, so wie heute, wo uns die Claudia nämlich angerufen hat. Und ich spiele ihre Frage einfach mal vor, oder?
Ja,
ich bitte darum.
Hi, hier ist die Claudi. Ich habe mal eine ganz spontane Frage und zwar, habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwann beantwortet, aber trotzdem irgendwie ploppt sie immer wieder bei mir auf. Wie sieht's denn aus mit eurer Jenseitserwartung? Habt ihr eine? Glaubt ihr dran? Hilft die euch? Oder nervt die euch eher? Das würde mich einfach mal interessieren. So von mir aus ganz allgemein, so ganz persönlich. Ja, findet ihr das tröstlich? Die Erwartung eines Jenseits in unserem Leben. Ist euer Leben sinnloser oder sinnvoller mit dieser Erwartung im Hintergrund? Erzählt mal. Ciao.
Ciao. Ja. Ja, da kam noch was. Ich habe das Handy schon weggenommen gehabt quasi. Ne? Und dann sagte sie noch ciao. Ja, danke Claudia für die Frage. Super spannend. Die hast du uns ja schon im Ende November geschickt und wir haben da schon gesagt, oh, darüber reden wir mal und vielleicht ist die erste Januar-Folge, also die erste Folge im Januar, vielleicht ein guter Moment, um mal über unsere Zukunftserwartungen, Jenseitserwartungen zu sprechen. Ja, irgendwie hatten wir gedacht, das könnte für den Jahresanfang ganz gut passen. Von daher, danke für die Frage und ja, Jungs, wie ist das bei euch so mit dem Jenseits?
Marco, wie oft denkst du über das Jenseits nach?
Jetzt müsstest du sagen, Jay, weißt du, wir schieben jetzt hier
so
einmal so im Kreis.
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist dieses Zitat aus den Känguru-Chroniken, wo das Känguru die ganze Zeit eine Platte auflegen will und dann sagt, kennen Sie Nirvana? Und der Marc-Uwe sagt, die Band? Sagt, nein, das Jenseits. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, das ist eigentlich tatsächlich nichts, wo ich wahnsinnig viel drüber nachdenke und auch nichts, was mich so wahnsinnig umtreibt irgendwie. Also auch nichts, was mich jetzt irgendwie so nachts wach liegen lässt. Ich habe das auch früher schon mal so gesagt, wenn ich danach gefragt wurde oder das im Gespräch darauf kam, dass ich so gesagt habe, es ist mir eigentlich fast ein bisschen egal, ne, ob es einen Himmel gibt oder was dann irgendwie ist. Und ich habe das ein bisschen revidiert in dem Moment vor jetzt ein bisschen über 2 Jahren, als Miras Mutter gestorben ist. Und wenn man dann da an so einem Grab steht und man denkt, ja, jetzt hast du irgendwie auch keine so. Also jetzt macht dieses drüber Philosophieren, ne, ist das jetzt ein Ort oder ein Zustand oder alles Quatsch und braucht man das überhaupt alles gar nicht mehr so hilfreich. Jetzt bräuchtest du eher was Handfestes, was Hoffnungsvolles. Und da habe ich schon festgestellt, wenn ich darüber nachdenke oder auch versuche, das zu formulieren, so was richtig Gutes Hilfreiches, was jetzt wirklich begründete Hoffnung macht, fällt mir erstmal im ersten Moment nicht ein. So, das vielleicht nur mal so als erste Antwort irgendwie. So, also das denke ich mir eigentlich auch immer noch so. Wenn wir jetzt uns drüber unterhalten, dann würde ich wahrscheinlich eher so die Haltung vertreten, so richtig wahnsinnig wichtig finde ich es irgendwie nicht und so richtig doll treibt es mich auch nicht um, bis du an so einen Moment kommst, wo du eigentlich dir wünschst, dass es doch ein bisschen handfester wäre.
Ja. Ja, ich bin mit dem Jenseits irgendwie immer schon ein bisschen auf, na, Kriegsfuß ist das falsche Wort, aber ich glaube da eigentlich nicht dran, wenn ich ganz ehrlich bin. Also in mir, ich bin ja eh jemand, dem das übernatürliche Glauben sozusagen, das unmaterielle Glauben sehr schwer fällt, ne? Und der glaube ich, wenn ich nicht Christ wäre, wäre ich wahrscheinlich, also andersrum, ich bin deswegen Christ, damit ich nicht Atheist sein muss. So, also ich merke, der Glaube an Gott ist für mich mein einziger Ausweg, um mit diesem Leben fertig zu werden, um das Leben, um einen positiven Blick auf das Leben haben zu können. Und so ähnlich ist es eben auch mit dem Jenseits. Also wenn du mich fragst, ich glaube eigentlich nicht, dass es das gibt. Ich hoffe, dass es das gibt, weil ich das schon schön fände. So, also ich merke, ich hab ja auch ein Kind verloren und so, und spätestens in so Momenten, ja. Und auch meine Eltern leben schon beide nicht mehr und so. Also es gäbe eine Menge Gründe zu sagen, es wäre doch ganz schön, wenn man seine Lieben wiedersehen würde. Aber also ich als Jay glaube daran nicht. Als Christ glaube ich, wegen der Auferstehung hoffe ich, dass die tatsächlich passiert ist, weil wenn sie tatsächlich passiert ist, dann geht's weiter. So, das ist so meine, deswegen halte ich mich so diesbezüglich daran fest, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich wahnsinnige Angst vor dem Tod habe oder so. Ich merke, ich finde es schwierig, mit einem bedeutungslosen Leben fertig zu werden. Und wenn ich mir überlege, dass meine Oma, wer denkt noch an meine Oma? Also meine Schwester wahrscheinlich noch. Und das war's, glaube ich. Also, und keine Ahnung, das ist 30 Jahre, 40 Jahre her, dass die verstorben ist. Also 40 Jahre. Also es geht doch ganz schön schnell. Und wenn du jetzt nicht ein Goethe bist, der noch 200 Jahre später irgendwo gelesen wird oder so, und ich nehme an, die wenigsten von uns sind das, und auch wenn von uns hier irgendwie dann irgendwann
sprich
mal 23.000 Podcast-Folgen im Netz stehen, irgendwann interessiert die keiner mehr. Ne? Das ist ja klar, weil uns kennt dann keiner mehr. Also ich will nur sagen, so das Leben, also die Bedeutungslosigkeit ohne Gott, ohne ein Jenseits, die macht mir im Leben zu schaffen. Das Jenseits selber interessiert mich nicht so sehr. Sorry,
lange Kann Rede, ich da kurz nochmal noch nachfragen, weil das habe ich, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Das heißt also, ein Leben ohne Gott und ohne eine Vorstellung oder Hoffnung auf das Jenseits wäre für dich bedeutungsloser oder weniger bedeutungsvoll?
Ja, genau. Ja, weil einfach nichts davon bleibt. Ne? Also das wollte ich mit dem Beispiel von meiner Oma sagen. Ja. Ne? Es dauert ein paar Jahre und niemand wird sich mehr an dich erinnern, Marco. Also ist so. Oder vielleicht wenn du noch einen Weltkrieg startest oder so, dann überlebst du länger. Aber
aber man überlebt dann ja trotzdem nicht. Also auch Goethe ist ja schon tot.
Ja, ja, genau.
Frank Zappa hat ja gesagt, ist mir scheißegal, ob sich Leute an mich erinnern. Ich meine, das ist wirklich absolut wurscht.
Ja, es gibt Leute,
und,
die können
und er hatte gesagt, ich bin dann ja tot. Ja. Ich habe da ja nichts davon.
Ja, aber ich merke nur so, um das so für mich zu sagen, so geht's mir halt nicht. Also, ne, also ich weiß, es gibt Leute, die können wunderbar so leben und dann ist er auch Bombe. Ich merke, also die Vorstellung, dass ich irgendwann verschwunden bin und nicht mal mehr in der Erinnerung, ja, der Erwin lebt in unserer Erinnerung weiter, ja, bis sich halt keiner mehr erinnert. Das finde ich schon sehr trostlos und da wäre meine Hoffnung, dass es doch ein Jenseits gibt, weil sich darüber sozusagen die Bedeutungslosigkeit des Einzelnen und des Lebens auffangen lässt, irgendwie. Auffangen ließe, wenn es das gäbe. So, aber jetzt habe ich genug geredet.
Mhm. Da müssen wir gleich nochmal zurückkommen. Das ist total interessant, was du sagst. Auch eigentlich ganz schön kompliziert, weil man. Aber vielleicht komme ich da nachher nochmal drauf. Weil ich denke über Bedeutung nach. Also was ist, wann ist jemand bedeutsam oder wann hat jemand Bedeutung, solange ihm jemand anderes Bedeutung zumisst oder nicht? Oder gibt es auch eine Bedeutung unabhängig davon, ob jemand dich bedeutsam findet oder nicht? Das fände ich eine interessante Frage zum Beispiel.
Ja.
Ich denke auch nicht viel über das Jenseits nach, wenn ich ehrlich bin. Und ich fand das Thema einen schönen Anlass, das mal wieder einfach mal bewusst mehr zu tun, was ich denn in dieser Hinsicht glaube. Ich habe natürlich, wie ihr das erwartet habt, schon irgendwie den denke, dass es weitergeht. So. Also ich bin da mehr so positiv. Ich denke halt schon, so rein theologisch sehe ich das so, dass wenn die Aussagen wahr sind, dass alles von Gott kommt, und letztlich alles auf Gott hin existiert, dann kehren wir dahin halt wieder zurück. So, das ist meine Vorstellung. In welcher Form auch immer. Jetzt in der Bibel wird das so beschrieben, dass die Leute dann schon irgendwie auch noch Bewusstsein haben, auch noch Identität haben, Persönlichkeit haben. Also Jesus scheint davon ganz fest ausgegangen zu sein. Der konnte sogar sagen, die Leute, die dann wieder auferstehen, die sind nicht wie jetzt Menschen hier, sondern die haben mehr sowas wie sowas Engelhaftes, ähneln den Engeln. Also Jesus hatte da ganz konkrete Vorstellungen und die sind in der Bibel ja auch super konkret. Da weiß ich mittlerweile nicht mehr so richtig, wie es da um meinen Glauben bestellt ist, wenn ich ehrlich bin. Aber die Vorstellung, alles kommt aus Gott und alles geht irgendwann wieder zu Gott hin, finde ich irgendwie für mich schlüssig. Und meine Erwartung ist da auch eine ganz positive, ehrlich gesagt. Ich habe Mühe davor, Angst zu haben, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube fest daran, dass Gott Liebe ist, Licht ist, Leben ist und was auch immer von dieser Gottheit kommt und wieder zu ihm zurückkehrt, muss davor keine Angst haben, glaube ich. In welcher Form das dann sein soll, was weiß ich. Also ich habe ja keine Ahnung. Und das ist auch tatsächlich keine Frage, die mich umtreibt. Aber, wenn ich das noch sagen darf, mir ist beim Nachdenken darüber dann aber auch aufgefallen, dass ich all diese Überlegungen ja anstelle als eine privilegierte Person in dieser Welt. Mir geht es sehr gut, ich bin reich, verhältnismäßig reich zumindest. Ich bin nicht krank, ich bin nicht benachteiligt, weitestgehend nicht benachteiligt und so weiter und so fort. Ich kann mir also lauter schlaue Dinge machen, während ich ein saubequemes Leben lebe, kann ich mir lauter schlaue Gedanken machen, so das wollte ich sagen. Und da habe ich natürlich nicht so einen wahnsinnigen Druck, mir darüber nachzudenken, kommt nach dem Tod noch irgendwas, wo gehe ich hin, so. Ich kann mir aber Existenzen vorstellen und ich habe auch einige konkret vor Augen, wo ich die Frage, soll das jetzt wirklich alles gewesen sein, finde ich in dem Fall total nachvollziehbar, wenn man zum Beispiel benachteiligt wird oder wenn man unter einer Behinderung leidet oder wenn man überhaupt schwer leidet oder einer Krankheit oder was auch immer, dann finde ich den Gedanken, hoffentlich kommt da noch was, wirklich sehr, sehr nachvollziehbar und irgendwie dann auch echt relevanter. So, ne?
Total.
Voll. Und deshalb, all meine schlauen Gedanken, die ich dazu habe, die kommen vom ganz, ganz hohen Ross, aus einem sehr bequemen Sessel. So, das ist mir nur dabei aufgefallen, so, als ich darüber nachgedacht habe.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das mit einer der Gründe ist, warum im Westen die Jenseitsvorstellung so unwichtig geworden ist. Mhm. Uns geht es einfach zu gut. So, ne, und das meine ich gar nicht kritisch, sondern mehr so als Erklärung, weil ich feststelle, die wenigsten Leute, die ich so kenne oder auf der Straße treffe oder so, die machen sich Gedanken über den Himmel, ob sie da reinkommen oder nicht, das Jenseits, sondern die sagen sich, ja, hier ein schönes Leben führen und dann sterben und dann ist ja auch gut. So. Und ich glaube, so geht es schon den meisten Leuten und ich verstehe das auch. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn du, wenn dein Leben sehr hart, sehr, sehr schwierig ist, aus verschiedensten Gründen, dass dann so eine Jenseitsvorstellung schon eine wichtigere Rolle spielt unter Umständen, um der auch zu helfen, durchzuhalten, sozusagen. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat Depressionen, Eheschwierigkeiten und so weiter, leidet auch wirklich die leidet mehr unter ihrem Glauben, als dass der ihr hilft, aber kommt davon auch nicht los, weil sie dann immer sagt, ja, und wenn ich jetzt nicht mehr glaube, dann habe ich Angst, in die Hölle zu kommen. So, ne, ist ja auch eine Jenseitserwartung. Ja. Der hilft zum Beispiel der christliche Glaube nicht, blöderweise, weil die sozusagen, weil ihre Jenseitserwartung nicht einfach positiv ist, so wie du es formuliert hast, Gofi, sondern die immer noch die Möglichkeit hat oder die Möglichkeit sieht, dass sie in der Hölle landen könnte. Und ich finde ja, also nur mal, weil du es, das wollte ich vorhin auch kurz sagen, um das wenigstens einmal heute gesagt zu haben, also Jenseitsvorstellungen, die sowas wie die Hölle mit da drinne haben. Ja, wer braucht denn den Quatsch? Also ich meine, keiner von uns weiß, ob es den Himmel gibt, keiner von uns weiß, ob es die Hölle gibt. So, aber wenn man an ein Jenseits glaubt, dann doch bitteschön als etwas Kraftspendendes, als etwas, was dir Hoffnung und Zukunft gibt und wo du gerne drauf zugehst. Wenn du jetzt auch noch mit Angst durch die Gegend laufen musst, weil du Schiss hast, in die Hölle zu kommen, dann ist selbst wenn du in die Hölle kommen solltest, dein Leben vorher auch beschissen dadurch gewesen. Es lohnt sich also überhaupt nicht. Also Angst vor der Hölle zu haben, ist meines Erachtens das Dümmste, was man machen kann, weil damit versaust du dir nicht nur die Ewigkeit, wenn es die Hölle gibt und du dort reinkommst, sondern auch dein jetziges Leben. Also wirklich, habe ich kein Verständnis für.
Das ist natürlich ein wahnsinnig verlockendes Geschäftsmodell, ne? Wenn du in diesem Dualismus irgendwie dir das Jenseits vorstellst und du dann dich vor Leute stellen kannst und sagen kannst, so, also es gibt den Weg in den Himmel oder den Weg in die Hölle. Ich kann dir quasi die Eintrittskarte für das eine verkaufen und wenn du die hier nicht kaufst, dann kommst du automatisch in das andere. Das wird ja also fatalerweise ja sehr oft so gemacht oder wird auch immer noch so gemacht. Ich habe neulich nochmal ein Stück von dem Luther-Film geguckt, den es vor, weiß ich gar nicht, 10, 15 Jahren mal irgendwie gab, ne, wo dann auf den Marktplätzen diese Fegefeuer-Predigten gehalten werden und dann musst du einen Ablass kaufen, ne, wenn die Münze im Kasten klingt und so weiter. Das ist ja einfach nur furchtbar, wie man mit so einer Jenseitsvorstellung Menschen einfach so doll Angst machen kann, dass sie im Grunde danach alles machen, was du ihnen vorschlägst oder von ihnen verlangst irgendwie oder ihnen verkaufen willst auch.
Ich würde auch sagen, das ist nicht nur ein mittelalterliches Geschäftsmodell. Nee. Das funktioniert heute immer noch sehr gut. Und wie man an meiner Bekannten sieht, ich meine, das ist ja auch nicht nur, weil irgendjemand das dir verkauft, sondern weil du diese Dinge hörst und du sie dann irgendwann auch nicht mehr loskriegst. Ich meine, und die Angst vor der ewigen Verdammnis, ich meine ewig, ne? Also ich kann schon verstehen, dass wenn man daran glaubt, dass man, wenn man darüber ein bisschen zu viel nachdenkt, Marco, erinnerst du dich, wir haben doch mal mit dem, wie hieß der Uwe, der auch so Leuten
Das war, glaube ich, sogar im letzten Jahr der erste Talk im Januar.
Ja, genau. Aber jetzt komme ich. Ich komme nicht auf deinen Namen, sorry.
Jürgen Kohlhase hieß der Gast.
Richtig, Jürgen Kohlhase.
Folge 228, wenn ihr es nachhören mögt.
Ja, Danke, Marco. Ich und Namen, ne? Auf jeden Fall, der hat ja auch erzählt, dass er eine ganz intensive, ja, das klang schon neurotisch, quasi neurotische Angst vor der Hölle hatte. Und das, obwohl, und das dann gerade, weil er dann auch nicht mehr glaubte. Also, so, und er musste sich wirklich davon therapieren, sozusagen, um das loszuwerden. Und
deshalb kann man auch nicht sagen, ja, wenn du schon an die Hölle glaubst, bist du selber schuld.
Irgendwie nein.
Weil du, man kriegt das stellenweise nicht mehr los, ne?
Genau. Govi, vollkommen richtig. Schön, dass du reinkrätschst. Also, das sollte kein Vorwurf sein, sondern es sollte einfach nur ein bisschen salopp irgendwie versuchen zu verdeutlichen, wie unhilfreich ein Glaube an die Hölle ist, egal ob es sie gibt oder nicht.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Weil er einfach dieses Leben bei ganz vielen Menschen vergiftet. Also das Hiesige, das Diesseits.
Jetzt ist das Sprechen über die Ewigkeit oder über die Ewigkeiten ist ja meistens eher nicht so geprägt, dass man sich überlegt, was möchte ich denn gerne glauben, was wäre denn jetzt gerade mal hilfreich für mich, sondern man fragt sich ja eigentlich mehr so, ist das wirklich oder ist das nicht wirklich? Ne? Ist das eine Realität, auf die ich mich einstellen muss, irgendwie, mit der ich rechnen muss oder nicht? Das sind ja eher die Fragen. Das heißt, die Leute würden jetzt sagen, jetzt vielleicht die zuhören, also ich suche mir doch nicht aus, ob ich an die Hölle glaube. Also entweder es gibt sie oder es gibt sie nicht, oder?
Ja, aber wer soll das beantworten können?
Ja.
Also, das ist ja der Witz. Ja, natürlich. Entweder es gibt sie oder es gibt sie nicht. Aber wer soll sagen können, hopp oder top? Also, ja oder nein? Das kann ja niemand sagen. Genauso wenig wie, ob es einen Himmel gibt, ein Leben nach dem Tod, eine Weiterexistenz sozusagen. Auch das kann niemand beantworten.
Genau, aber in der Bibel wird das ja irgendwie als klar vorausgesetzt.
Ja, natürlich. Und auch im Koran und in ganz vielen religiösen Schriften. Mhm. Aber das heißt ja noch nichts.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das so sagen würde, dass das so klar vorausgesetzt wird.
Wird's nicht?
Also ich finde, du musst das jetzt, also wenn du gerade die Texte aus dem Neuen Testament, wenn du die liest, musst du nicht zwangsläufig auf die Idee kommen, dass es so einen jenseitigen Himmel und so eine jenseitige Hölle gibt.
Nicht? Also, was? Schon lange nicht mehr Bibel gelesen, Marco, oder? Kann es sein?
Nee, führ doch mal aus. Ich bin ganz gespannt.
Also ich finde, also das Wort Hölle kommt ja überhaupt nicht vor.
Nee, über Hölle, lass uns nicht uns an der Hölle abarbeiten, sondern Gofi sprach ja von zumindest
das Jenseits, der Himmel. Ja.
So. Weiterexistenz.
Ja.
Oh, ach so, okay, das als, ich meine jetzt nur diese Dualität und diese beiden konkreten Orte, auf die müsstest du nicht zwangsläufig kommen, wenn du jetzt die biblischen Texte liest.
Sehe ich auch so. Ja.
Dass es sowas wie eine Jenseitserwartung gibt, finde ich auch. Das ist, glaube ich, tatsächlich unstrittig. Ich finde aber so insgesamt dafür, dass das ja eigentlich eine sehr wichtige Funktion von Religion ist oder auch vielleicht ein Grund, warum Menschen sich Religion zuwenden, dann nimmt es doch im Gesamtkontext des Schriftbefundes erstaunlich wenig Platz doch ein im Vergleich, würde ich sagen.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mal. Also ich finde jetzt, gerade bei Paulus klingt schon die Sehnsucht nach dem Siegeskranz und wir haben eine Wohnung im Himmel und so weiter. Also das ist schon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das, also im AT gebe ich dir völlig recht. Da spielt die Jenseitserwartung quasi fast keine Rolle. So, aber im NT würde ich, also wenn man das NT liest, ist es nicht so, dass man an drei Stellen was über eine Jenseitserwartung liest. Sondern es kommt schon relativ häufig. Also,
aber tatsächlich nicht so als Argument, so sieh mal zu, dass du jetzt irgendwie richtig glaubst, damit du auch sicher sein kannst, dass du dann später nach dem Tod mal im Himmel landest oder so. Also diese Form von Glaube das ist wirklich nicht so neutestamentlich. Also, oder? Da geht es um Glauben, um das Jetzt, um wie man jetzt lebt, um welche Hoffnung man natürlich auch lebt. Klar, es geht auch darum, dass man keine Angst vor dem Tod haben muss, weil das Leben endlich ist, weil unsere Körper vergänglich sind, weil wir dann neue Körper empfangen und so weiter und so fort, weil die Auferstehung eine Realität ist, das hast du ja vorhin gesagt, Jay. Aber eben nicht so dieses, diese Denke, was hier und jetzt ist, ist eh scheißegal, weil wichtig ist, was hinterher kommt. So. Das, dieses Denken begegnet einem so nicht.
Ja, oder zumindest relativ, also nicht so, also es gibt schon Bibelstellen, aus denen man das rausinterpretieren kann. Ne? Also wie, ich habe es ja gerade gesagt, unsere Heimat ist nicht in dieser Welt, sondern in der himmlischen, im himmlischen Jerusalem und so. Also es gibt schon solche Stellen, die in so eine Richtung weisen. Wäre ja auch seltsam, wenn es die nicht gäbe, weil es geht Menschen, also es ging auch den Autoren des Neuen Testamentes damals nicht immer nur gut. Und auch die hatten Grund zu sagen, also so ein fucking scheiß Piss-Kotz-Leben, ich will endlich in die Seligkeit kommen. So, natürlich. Also deswegen wird man auch solche Verse in der Bibel finden. Überhaupt keine Frage. Aber ich würde dir zustimmen, ich zumindest so, wenn ich so in der Schnelle meine Bibel so mit einem Daumen in meinem Kopf durchblätter, kommt mir das auch nicht als die Orientierung vor, die da bei mir hängen bleibt, zumindest.
Ich habe heute mal so ein bisschen gesucht und es gibt ja interessanterweise so hinten raus im Neuen Testament eher auch die Formulierung neuer Himmel und neue Erde, ne? Also in diesem Zweiklang, also gar nicht als so einen, Ort, der gar nichts mehr mit hier zu tun hat, sondern im Grunde eine reparierte Erde oder eine neu gestaltete Erde auf eine Weise. Und ich fand ganz interessant, 2. Petrus, da kommt es auch vor und da steht irgendwie sowas wie, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. So, und das finde ich total nachvollziehbar. So, ne? Also da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, das ist vielleicht so eine Jenseitshoffnung, wenn man denn an sowas glaubt, dann dass sowas wie Wiederherstellung und wirklich Gerechtigkeit, wo Unrecht irgendwie wieder gut gemacht wird, wo das vielleicht passieren kann. Irgendwie. Das, aber das schon fast auch auf eine politische Weise, das schwingt da schon, also in den Offenbarungstexten auch bei Petrus da irgendwie schon doll mit, scheint mir.
Ja. Das wäre auch für mich einer meiner Haupthoffnungen an die Ewigkeit. Mir ist, glaube ich, nicht so wichtig, dass ich da weiter existiere oder dass ich in den Himmel komme. Das ist mir alles relativ scheißegal. Ist, glaube ich, wirklich so. Aber die Frage, ob diese Welt, die ich so, die mich so fix und fertig macht, weil sie so ist, wie sie ist, wenn da kein anderes Wort drüber gesprochen wird, also dann würde ich am Leben verzweifeln. Also meine Hoffnung ist tatsächlich nicht, ist das die Welt wiederhergestellt wird, dass also Gerechtigkeit ist so ein großes Wort, aber ist das die Geschundenen nach vorne gerufen werden und die und wir alle uns ganz hinten anstellen? Das ist meine Hoffnung, dass das Kleine groß gemacht wird und das Große klein, damit dieses zum Himmel schreiende Leid, was es auf der Welt gibt, dass das irgendwie in eine neue Richtung kommt, in eine andere Realität kommt. So. Wenn das alles einfach immer nur so weitergehen würde, ja, sorry, dann das ist das, was ich vorhin meinte. Ich finde das Dasein so frustrierend und so furchtbar eigentlich, obwohl es mir ja gut geht, aber ich kann das nicht, in mir ruft alles, nein, die Welt, das ist falsch. So, und wenn das Falsche dann richtig wäre, weil es nichts anderes gibt, ja, dann könnten wir uns auch die ganze Kultur und alles irgendwie, naja, nicht sparen, aber es ist dann halt ohne große Hoffnung irgendwie.
Das ist ja eine ganz christliche Sicht, die du gerade formuliert hast.
Ja, glaube ich auch.
Ich habe vor Weihnachten noch, ich habe ja vorhin gesagt, so ein paar berufliche Termine vor Weihnachten gab es noch, bevor ich dann im Winterschlaf versackt bin. Aber da, ich mache ja den mit Freunden zusammen den Open Space Podcast. Ich habe das hier, glaube ich, schon mal gesagt. Ich mache das mit Freunden in Fulda. Wir haben so eine Art kleinen alternativen Gottesdienst entwickelt und da haben wir eine kleine Liturgie dafür geschrieben und dann predige ich darüber, über Bibelstellen auch und so. Und das letzte Mal habe ich nachgedacht über den Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Mhm. Es ging eigentlich ums Sorgen machen. Also das Thema hieß, mach dir keine Sorgen, warum es nichts bringt, sich verrückt zu machen. Und dann habe ich darüber gesprochen, darüber, wie Jesus sagt, hey, macht euch doch keine Sorgen um das Essen, um die Kleidung, um das, wie ihr lebt und so. Da kümmert sich doch Gott drum. Macht euch lieber Gedanken um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und ich habe das in der Vergangenheit so, in meiner Jugend- und jungen Erwachsenenzeit, eigentlich grundsätzlich, glaube ich, jenseitig verstanden. Also man soll darüber nachdenken, dass man da mit Gott gut im Guten ist, ne? Dass man vor Gott gerecht ist. Das ist ja so das reformatorische Denken. Und wenn man das erreicht hat, und das Reich Gottes ist ja sowieso auch, wenn dann erstmal alles vorbei ist und so weiter. Genau. Und wenn man da im grünen Bereich ist, dann kommt der Rest dann auch noch hinterher. So, das ist sekundär. So. Und dann habe ich im Nachdenken über das Thema ein bisschen danach geforscht, was unter diesem Wort Gerechtigkeit denn eigentlich verstanden wird. Und dann habe ich auf einer Seite der Kirche, der EKD, habe ich einen tollen Hinweis gefunden, eine Erklärung, wo sie schreiben, Gerechtigkeit wird jetzt nicht in dem Sinne juristisch verstanden, sondern, also ich kann das mal kurz vorlesen, was ich hier rausgeschrieben habe als Zitat. Gerechtigkeit ist bei Gott mehr als eine ausgewogene Rechtsprechung. Es geht darum, dass alle Geschöpfe zu ihrem Recht kommen. Alle bekommen so viel, wie sie brauchen. Dass alle so viel bekommen, wie sie brauchen, ist die Bedingung für Frieden und ein Merkmal von Gottes Reich. Also das ist irgendwie auch ganz erstmal ganz diesseitig gedacht. Ne? Eine gerechtere Welt heißt, es geht allen gut. Darum soll es eigentlich gehen. Und wenn du das so formulierst, du wünschst dir, dass irgendwann mal die Welt dahin kommt, dass es endlich wirklich allen gut geht und nicht nur ein paar wenigen Privilegierten, dann glaube ich, dann ist das genau die christliche Hoffnung, von der Jesus gesprochen hat und auch die Kirche im Weiteren gesprochen hat. Und es geht nämlich tatsächlich darum, habe ich dann irgendwann mal gelesen, dass die Welt erneuert wird. Das ist also eben auch diese Endzeit-Hoffnung. Nicht, dass die Welt irgendwann mal in den großen Verbrenner kommt und dann sind wir alle im Himmel, sondern dass die tatsächlich umgewandelt wird und endlich Zustände herbeigeführt werden, die tatsächlich gerecht sind. Und das bezeichnet eben das Reich Gottes, nach dem wir trachten sollen. Also, genau. Und also, man muss da sozusagen, man muss das Jenseits nicht ausklammern davon, aber das ist irgendwie ein anders verstandenes Jenseits als das, was wir klassischerweise als Jenseits verstehen, nämlich dass wir irgendwann mal alle in den Himmel fliegen und dann wird hier unten, macht der letzte Licht aus. Also genau, dieses Jenseits ist damit eben nicht gemeint.
Genau. Und das ist auch schön, dass du das so mal ausformuliert dargelegt hast, weil ich würde sagen, das ist einer der Gründe, warum ich Christ bin, weil ich merke, dass ich ohne diese Hoffnung, und die fängt für mich im Diesseits an, ich sehe nur im Diesseits, also in meinem Diesseits, ich werde nicht genug Jahre haben, um eine gerechte Welt zu sehen, so. Von daher muss ich irgendwann anfangen, das zumindest auf mein Jenseits zu projizieren.
Die Post-J-Ära, so
genau.
Sagen, ne?
So. Aber ich wollte nur sagen, also das ist einer der Hauptgründe, warum ich Christ bin, weil ich sonst an dieser Welt verzweifeln würde.
Ja.
Ich würde das im Grunde auch so sagen, ne? Also immer, wo da gerade in den Jesus-Predigten, wo er sagt, das Reich der Himmel ist oder das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen oder sowas, das finde ich, das drückt das ja auch schon aus. Das bricht jetzt schon an. Das ist nicht nur jenseitig gedacht. Ja. Und ich könnte das an sich, ne, also das, was ich am Anfang gesagt habe, ich könnte das an sich sehr gut so denken, dass man sogar sowas sagt wie, das ist halt im Grunde eine Utopie, das ist kein richtiger Ort, den gibt es so eigentlich nicht. Aber das zeichnet halt so ein großes Bild, auf das man sich hinbewegen kann. Ne? Also das, was wir jetzt schon ausgeführt haben, dass alle das haben, was sie brauchen und dieser Frieden entstehen kann. Das ist, und sich dafür einzusetzen, Schritte zu unternehmen im Kleinen und im Großen, da irgendwie hinzukommen, reicht vielleicht ja schon so als Ziel. Aber ne, wenn man dann halt weiter drüber nachdenkt, würde ich auch sagen, na ja, aber wenn man da halt gar nichts von sieht und dann ist es irgendwann einfach zu Ende, ist es vielleicht doch ein bisschen zu trostlos. Aber so vom jetzt so rein vom Kopf her unemotional gesprochen, könnte ich mich mit so einem Konzept auch schon anfreunden, ne? Dass man irgendwie sagt, naja, das ist halt dieses utopische Bild, was uns da vorgezeichnet wird, auf das bewegen wir uns zu. Und wenn es das kann, ist das ja schon ganz schön viel, wenn viele Menschen das tun und sich zu eigen machen und sich auf das zubewegen wollen. Aber da bin ich natürlich irgendwann schon wieder bei Jay, dass man dann sagt, naja, aber dann würde ich es halt auch wirklich gern mal sehen. So langsam.
Aber wir können doch jetzt schon daran partizipieren. Also
ja, natürlich.
Also klar, es klingt immer so ein bisschen virtuell. Also wir können jetzt schon mit dran arbeiten, wir können jetzt schon mitarbeiten, dass es wirklich auf die Beine gestellt wird oder so. Stimmt schon, dass wir dann immer sagen müssen, ja, davon sehen wir aber so wenig. Aber das formuliert doch die christliche Hoffnung eigentlich. Das ist es doch eigentlich, dass wir jetzt daran beteiligt sind, damit es irgendwann mal Wirklichkeit wird, oder?
Ja, also, ich glaube, wenn man das so
findest du das nicht motivierend? Oder?
Doch, motivierend, total.
Ja, also ich würde es für mich auch genauso formulieren. Ich bin eingeladen, mich daran zu beteiligen, Teil dieses Reiches Gottes zu sein. Und zwar hier, heute. Also ich bin ja grundsätzlich alles, was ich im christlichen Glauben glaube, glaube ich für heute, nicht für morgen.
Mhm. Ja.
Mhm. Also selbst wenn ich hoffe, dass es ein Jenseits gibt, wo ich meine Lieben wiedersehe, dann glaube ich das nicht für das Jenseits, sondern dann glaube ich das für heute, weil es mir heute hilft. Mein gesamter Glaube ist immer diesseitig orientiert und das Jenseits, schauen wir mal. Ne? Aber in dem Sinne ist für mich auch diese Hoffnung eines Endgerichtes, dass Gott sozusagen, und zwar nicht die ganze Welt in die Tonne klopft, sondern eben die hinten nach vorne holt und die Großen mal nach hinten schickt und so weiter. Also dieser Moment des Ausgleichs, des Wiederherstellens, wo die Geschundenen ihr Recht kriegen, wo sie und so weiter. So diese Hoffnung, dass das nicht nur hier diesseitig durch mein Zutun und wir kommen ein Schiff, das sich Gemeinde nennt und so weiter und wir bauen alle und segeln in das Reich Gottes und hissen und singen dabei noch Hosianna und so schön. Also das ist alles schön und gut, ne? Und da bin ich auch gerne mit dabei und lass mich von der Utopie auch inspirieren. Aber ich brauche, und zwar ich brauche diesen Glauben für das Heute, für das Diesseits. Ich brauche den Glauben, dass das alles tatsächlich irgendwann mal Sinn gemacht hat. Ne? Dass es nicht egal ist, wie du lebst. Dass es nicht egal ist, ob du, und damit meine ich nicht wegen Bestrafung oder sowas. Das meine ich alles gar nicht, sondern mehr, Gott wird wiederherstellen. Also unsere Bemühungen, freundlich zu anderen zu sein, im Reich Gottes hier zu leben, sind ja nur klitzekleine Vorgriffe auf das, was Gott eines Tages im Ganzen tun wird. Und diesen Glauben brauche ich. Diesen Glauben brauche ich heute, sonst würde ich verzweifeln. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Also von daher, ja, Utopie, alles schön und gut, bin ich auch im Boot. Aber ich brauche den Glauben, dass es irgendwann mal Oder die Hoffnung. Denn, also Glauben habe ich ja noch nicht mal. Also mir fällt das ja schwer, das zu glauben, weil ich es nicht sehe. Aber die Hoffnung. Und wie gesagt, deswegen halte ich mich dann an dem Glauben an die Auferstehung von Jesus fest, weil ich irgendwie denke, na, wenn das passiert ist, dann vielleicht stimmt das andere ja dann auch. So. Und ja. Aber nochmal, das hilft mir heute. Mhm. Was im Jenseits ist, schauen wir dann. Also ich nochmal, ich also diese ganze, dass Leute sich so viele Sorgen machen, wo die dann da hinkommen und so, dann denke ich immer, ja, wie hilft dir deine Sorge denn weiter diesbezüglich? Null, gar nicht, weil niemand dir beantworten kann, wo du hinkommst, wenn du irgendwo hinkommst, weil das niemand weiß. Fertig. Und entweder ist Gott gütig oder er ist ein Arschloch. Und wenn er ein Arschloch ist, sind wir alle gefickt. Und wenn er gütig ist, hey, geil. So gehe ich damit. Oh.
Oder stellt sich raus, es ist gar nicht da.
Genau. Und dann hat sich unser ganzes Gespräch hier erübrigt. Und dann hatte ich aber immerhin zwar eine Vertröstung, also nur eine Vertröstung, aber trotzdem hat mir die Hoffnung auf diese Wiederherstellung, die ewige, hat mir trotzdem in diesem Leben geholfen, auch wenn sich rausstellt, dass es nur eine Vertröstung war, dass das Quatsch war. Mhm.
Kann natürlich sein. Das ist ja auch das, was ich öfter mal sage. Also wenn es am Ende sich rausstellt, dass es alles nur Quatsch war, wäre es ja trotzdem besser, mit Hoffnung gelebt zu haben als ohne.
Genau. Das ist auch meine Devise. Aber mir fällt dabei bei gerade noch ein. Also ja, dann ruhig erst du.
Ich wollte nur noch einen Buchtipp loswerden, weil das gerade ganz gut reinpasste.
Ja,
habe ich schon vor langer Zeit gelesen, bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, was da alles drin stand. Aber was mir damals wirklich sehr, sehr geholfen hat, war das Buch von N.T. Wright, Surprised by Hope. Mhm. Und das heißt bestimmt auf Deutsch mittlerweile Überrascht von Hoffnung, schätze ich mal. Ich glaube, es gibt wirklich die deutsche Übersetzung. Das war aber sehr schön, weil der N.T. Wright macht eine neutestamentliche Theologie, also beschreibt die neutestamentliche Hoffnung auf das Später. Und er räumt da mit christlichen Vorurteilen auf, also die sich eben in der christlichen Tradition dann eben auch so etabliert haben. Dieses Ding, dass man sich halt für sein Leben sozusagen gegen die Hölle versichert und dann in den Himmel kommt oder so. Und er versucht das einfach nochmal nachzuzeichnen, was die ersten Generationen von ChristInnen eigentlich wirklich gehofft haben im Hinblick auf das danach. Das fand ich total erhellend, weil ganz viele Bibelstellen, die ich vom Wortlaut kannte, plötzlich einen ganz anderen Klang bekommen haben und einen, wie ich finde, viel sympathischeren, schöneren Klang bekommen haben. Und es hat mir tatsächlich auch irgendwie Lust gemacht, mich an dieser Utopie zu beteiligen und zu sagen, ja, wie schön, okay, das ist eine tolle Hoffnung, da möchte ich gerne mit Teil davon sein. Also ich glaube, es ist eine Buchempfehlung. Ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Ich habe es irgendwann mal verliehen und nie wiederbekommen. Vielleicht kaufe ich es mir irgendwann nochmal. N.T. Wright, Surprised by Hope.
Und solltest du der oder diejenige sein, die Gofis Buch immer noch im Schrank stehen hat, dann lies es gefälligst wenigstens endlich.
Ja, genau, richtig. Ich habe übrigens auch noch ein Buch von Julia bei mir im Schrank stehen. Fällt mir gerade da ein.
Ja, das ist gut.
Ein Roman.
Werde ich ja sagen. Aber was ich gerade noch sagen wollte, mir fiel gerade eine Begebenheit ein. Und zwar vor einigen Jahren, als wir mit Hossa Talk, keine Ahnung, so 4, 5 Jahre unterwegs waren, gab es so einen christlichen, eher konservativen Influencer, mit dem ich mir so ein bisschen hin und her geschrieben habe. Und der schrieb mir irgendwann so, er wäre gerade so dankbar, dass er errettet ist. Und er wird sich so auf den Himmel freuen. Und sie hätten gerade irgendwie eine Veranstaltung gemacht und da sind auch Menschen gerettet worden. Und er hat sich so gefreut, dass sie in den Himmel kommen. Und er schrieb wirklich echt bestimmt so eine halbe Seite oder Seite ganz intensiv, wie wichtig ihm das ist, gerettet worden zu sein und in den Himmel zu kommen. Und dann am Ende kam die Frage: Und Jay, findest du das denn eigentlich auch? So, und es war natürlich klar, der Ganze, also oder aus meiner Perspektive, war das Ganze auch, um mich abzuklopfen, ne? Weil wir ja sozusagen ein bisschen im Disput waren. Und ich habe dann geschrieben: Ach, das Jenseits interessiert mich eigentlich nicht. So, wie das Jenseits interessiert dich nicht? Und ich habe gesagt: Ja, sorry, ich freue, also ist ja schön, dass du so eine Freude daran hast, in den Himmel zu kommen und dass andere dahin kommen. Mir ist es relativ egal. Mich interessiert dieses Leben. Ich bin mehr interessiert daran, dieses Leben lebenswert zu machen und zu gestalten. Und da merkte ich irgendwie, ich glaube, derjenige war dann ein bisschen pikiert oder empört oder auch bestätigt in dem, was er eh schon befürchtet hat, was ich sagen würde, weil ich sozusagen nicht in seinem Terminus, in seinem Jargon gesprochen habe. Aber das habe ich natürlich auch extra gemacht, weil ich mich nicht so in diese Art zu denken rein manipulieren lassen wollte. Das fand ich einfach blöd. So. Aber da habe ich auch gemerkt, aha. Also nicht nur der hat gemerkt, dass es da eine Unterschiedlichkeit gibt, auch ich habe gemerkt, aha, also anscheinend gibt es Christen, für die ist es wahnsinnig wichtig, die Vorstellung, irgendwann in den Himmel zu kommen. Und ich musste einfach sagen, ja, nee, für mich ist das nicht so wichtig. Ich verstehe diese ganze Orientierung. Jesus sagt, wir sollen uns nicht um das Morgen kümmern. Heute leben wir. So. Also das hatte ich ja schon gesagt. Ich wollte einfach nur noch mal festhalten, wie wichtig dieser Gedanke für viele Christen ist. Und das meine ich jetzt auch undespektierlich. Also sprich, das darf man ja. Man darf sich über seine Errettung freuen. Entschuldigung, jetzt sage ich, ist schon wieder ironisch, aber ich meine es gar nicht ironisch. Aber das darf man natürlich. Und man darf sich auf den Himmel freuen. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ich merke nur, dass das für mich nicht das ist, was mir Kraft im Leben gibt. Also bis auf das, was ich vorhin sagte. Ob ich dahin hinkomme, ist mir egal. Die Welt soll wiederhergestellt werden. Das wünsche ich mir. So. Aber ist doch witzig, oder? Also es ist für bestimmte religiöse Traditionen spielt das eine Mega-Rolle. Was wir hier jetzt so ein bisschen, wo wir ein bisschen anders drauf gucken. Ist doch so, oder?
Mhm, natürlich.
Ja. Hat dir nicht auch neulich, Gofi, jemand gesagt, dass er sich irgendwie, dass er nach ein paar Aussagen von dir da vor dem himmlischen Vater verantworten muss und so?
Also, ja.
Das sind ja schon... Ganz andere Vorstellungen.
Genau. Nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, musst du nicht, ich kann mich selbst verantworten vor dem himmlischen Vater. Du musst nur für dich gerade stehen. Genau. Ja, das hat ihn dann wieder sehr beruhigt.
Ja. Immerhin.
Ja. Klar. Ich kenne das auch. Ich kenne Leute, die auf der einen Seite immer wieder betonen, wie wichtig ihnen das ist. Dass sie wissen, wo sie hinkommen, dermaleinst. Und während wir darüber sprechen, spürt man ihnen aber auch die Angst vor diesem Moment ab. Mhm. Weil sie sich dann ihres Gottes dann doch nicht so sicher sind. Und des Wohlwollens dieses Gottes, ob das wirklich alles so wirklich richtig ist mit der Liebe und der Gnade und so weiter und so fort. Man merkt dann im Gespräch schon, doch eine ganze Menge Muffelsausen. Und das macht mich dann schon auch ein bisschen skeptisch, eigentlich auch ein bisschen traurig, weil ich dann denke, du hast ein echt fieses Gottesbild. Ja, in meinem erweiterten Kreis von Menschen, die ich kenne, war neulich eine Diskussion, bei der ich zum Glück nicht dabei war, auch um die Frage, gibt es eine Hölle, gibt es einen Himmel? Und dann wurde gesagt, ja, selbstverständlich gibt es das und wir sind so froh, dass wir dann im Himmel sind. Und dann sagte eine beteiligte Person, die daran nicht mehr glaubt, ja, das wäre ja toll, dann sitzen also alle im Himmel und wissen ganz genau, die anderen brennen in der Hölle. Die leiden dann ja alle an Amnesie. Und dann wurde ihr gesagt, genau so ist es. Ja, Gott macht das dann auch, dass man das alles gar nicht mehr weiß und nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Das wäre ja schrecklich, wenn wir das dann alle wissen, dass unsere Verwandten gerade in der Hölle nicht leiden. Ja, ja. Der Gott nimmt uns das dann alles weg. Die?
Mhm. Also Scheiß, der Gott manipuliert in deinem Gehirn rum, damit du, ja. Also der setzt dich auf Droge quasi.
Richtig.
Der benebelt dich,
damit du das nicht damit weißt, du nicht damit du nicht, sonst bist du ja gar nicht mehr happy, sonst bist du ja gar nicht mehr so himmelshappy, sondern kannst du alles gar nicht genießen, weil du ja
aber die ganze Vorstellung weißt, ist doch von vorne bis hinten fürchterlich.
Ja, die ist furchtbar, das ist eine absolute Dystopie, genau. Ja,
genau.
Und das ist irgendwie auch
Matrix.
So,
die, das ist
die
Matrix.
Glauben dann irgendwie auch an so einen Foltergott. So, ne?
Goofy, also
dann,
das ist Matrix.
Das ist Matrix,
der Gott macht dich da in diese Maschinen rein und du träumst dir eine super Welt und in Wirklichkeit liegst du da halt irgendwo und bist Batterie.
Genau, ja. Du bist eine Batterie für Gott, genau. Damit er weiter existiert.
Meine Güte, das ist ja furchtbar.
Und das sind Gespräche, die laufen. Ja.
Ich glaube, also
das denken das, Menschen. Ja.
Das Gottesbild ist natürlich ganz entscheidender Faktor, wie entspannt oder wie nicht entspannt du auf diese Frage oder auf diese Vorstellung blickst. Ne? Wenn du dir halt so einen super strengen, gruseligen Gerichtsgott die ganze Zeit vorstellst, dann kriegt man natürlich auch Angst, wenn du denkst, so, jetzt bin ich vielleicht in einem bestimmten Alter oder sowas. Es könnte jetzt schon mal Zeit sein, sich drüber nachzudenken, was sage ich denn dann, wenn der fragt, wie hast denn das und das hier alles gemacht oder verbockt und was war denn da los und sowas. Nicht so schön, aber dann merkt man ja doch irgendwie auch, dass es dann auch doch ganz schnell wieder irgendwie so ein bisschen löcherig und brüchig wird, wenn du dir so Workarounds bauen musst, ne? Also dann kommt irgendwann die Frage, ja, aber das ist doch furchtbar, wie soll das denn sein, wenn die ganzen anderen Leute, die nicht genau das glauben wie ich, alle in der Hölle landen und sagst, ja, dann muss Gott wohl dein Gedächtnis löschen oder sowas. Das entbehrt ja auch jeglicher Grundlage, das musst du dir dann halt dazu bauen. Und ich verstehe das auch, also wir bauen uns bestimmt auch ganz viel Sachen dazu, die da so erstmal jeglicher Grundlage entbehren. Ja. Das ist natürlich so. Aber ich glaube, das macht ja einen so entspannt, wenn du wirklich glauben kannst, dass Gott Liebe ist, macht das ja schon ganz viel. Dann kannst du dich da hinsetzen und sagen, wenn das wirklich so ist, weißt du was, ganz ehrlich, dann schauen wir halt mal. Dann kann ich dem auch entspannt entgegenblicken, so oder so irgendwie. Beim Gegenteil eben nicht. Und das ist ja. Das hatten wir ja auch am Anfang, das hast du dir ja auch nicht zwangsläufig ausgesucht. Wenn du das halt glaubst oder glauben musst, ist das natürlich weniger entspannt. Das verstehe ich schon auch.
Ja. Ja, ja. Also ich gehe ja mit diesen Fragen immer sehr pragmatisch um. Ne? Das ist meine Devise, weil ich irgendwie, weil ich ja irgendwie leben muss.
Ja.
Und gut, ich habe das jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Aber ich begegne immer wieder Menschen, die wo du merkst, die, genau wie du sagst, Goofy, die reden ganz viel vom Himmel und wie sehr sie sich darauf freuen und so. Und dann merkst du aber, die sind sich, also das, was man so schön Heilsgewissheit nennt, haben die gar nicht. Oder ja, nicht man unbedingt.
Man muss die sich immer wieder mal ein bisschen herbeireden.
Genau,
sie müssen sich immer wieder.
Genau. Genau. Und das finde ich dann immer so witzig. Dann bin ich so ein Liberaler, der irgendwie keine Angst mehr vor der Hölle hat, weil er denkt, das gibt es wahrscheinlich eh nicht. So. Ich gehe relativ, also ich gehe ohne Angst auf die Ewigkeit zu. Und das liegt an meinem Gottesbild, ja. Und das liegt aber auch daran, dass ich sozusagen mich irgendwann entschieden habe, mir nicht vom Jenseits das Diesseits versauen zu lassen. Weil was dort passiert, passiert dort. Das werde ich dort sehen. Darauf habe ich heute keinen echten Zugriff. Aber heute kann ich leben. Heute darf ich leben. Heute kann ich mich freuen oder ich kann vor Angst, keine Ahnung, jeden Tag 10 Vaterunser beten, weil ich sonst Angst habe, in die Hölle zu kommen. Oder so. Also ich Ich lass mir vom Jenseits nicht das Diesseits versauen. Das finde ich, das ist eine meiner großen Devisen. Und ein Grund dafür ist eben, dass niemand etwas darüber sagen kann. Es ist nicht so wie, meinetwegen, dass du jetzt ein Reagenzglas nimmst und dann da Flüssigkeiten reintust und dann nachmessen kannst, was da jetzt drin ist und was dann passiert, weil und so weiter. Ne? Hier kann man Dinge messen. Ins Jenseits kann keiner messen. So, also wissen wir de facto nicht, wie das dann dort vonstatten geht. Und alle, die dir was anderes erzählen, weil sie dann irgendwie wie 5 Bibelstellen nennen, die wissen auch nicht wirklich mehr. Sondern die kennen nur 5 Bibelstellen, mehr nicht. Und der andere kennt dann 6 und bei dem ist es dann schon ein bisschen anders als bei dem mit den 5 und so weiter. Also es ist ja auch nicht so, dass du jetzt biblisch gesehen eine Ewigkeitsvorstellung stapeln kannst. Das ist da schon, also es gibt da schon sehr unterschiedliche Impulse sozusagen. Und die gehen von einer ewigen Verdammnis bis über Annihilation, über zur Allversöhnung, ist meines Erachtens, kann man jeden Impuls darin finden. Also Punkt 2 meiner pragmatischen Rede gegen das Jenseits. Was genau ist, weiß man nicht. Also lass dir nicht dein Leben hier davon diktieren und versauen.
Aber wär's nicht... Oh, sorry, du warst noch nicht...
Naja, ich wollte nur den dritten Punkt, und das ist dann der christliche, eben tatsächlich, dass ein Gott, der sich kreuzigen lässt, vor dem braucht man keine Angst haben.
Was du ja übrigens auch nur aus der Bibel weißt, ne? Das
naja.
Macht deine Argumentation ein bisschen löchrig, finde ich, wenn du auf der einen Seite die biblischen Aussagen über das Jenseits und so weiter sozusagen zur Disposition stellst und sagst, naja, kann man glauben, kann man nicht. Und dann auf der anderen Seite aber deine Hoffnung für dieses Leben eben schon auch auf ein biblisches Fundament stellst, ne? Also die Aussagen über die Auferstehung und so weiter und so fort. Ist es nicht so ein bisschen widersprüchlich?
Nee, finde ich nicht. Weil,
warum?
Weil es ist ja nicht so, also, von mir aus, also, ich glaube ja nicht an die Aussagen der Bibel, sondern ich hoffe, dass das, was Christen glauben, da tatsächlich passiert ist. Also ich glaube nicht, dass weil in der Bibel steht, Jesus am Kreuz gestorben ist und er auferstanden ist, sondern ich hoffe, dass der tatsächlich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Egal, ob das in der Bibel steht oder nicht. Die Bibel ist natürlich das Dokument, was mir darüber berichtet. Also ich sage ja nicht, dass die Bibel Mumpitz ist. Die brauchen wir natürlich. Ich brauche die ja auch, klar. Aber ich glaube nicht, weil in der Bibel das steht, sondern ich hoffe, dass das tatsächlich passiert ist. So. Weil nur das würde ja was ändern. Also nur wenn Gott tatsächlich an ein Kreuz gestiegen ist, dann ist dieser Gott dieser Andersgott. Und nur wenn Gott dann tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann gäbe es Hoffnung darauf, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Aber das ist übrigens, muss ich nur ganz kurz anmerken, ich verstehe immer nicht Menschen, die, also wenn Jesus auferstanden ist, also wenn der auferstanden ist, ja, dann ist doch alles in Butter. Das ist so einer meiner Leitsprüche. Ich denke, das ist der Quantensprung, der anscheinend zeigt, dass sich hier was geändert hat. Also aus dem Grunde brauche ich diesen Glauben natürlich auch. Aber da ist es jetzt nicht das Wesentlichste, dass das in der Bibel steht, sondern dass es passiert ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, das ist ein bisschen schwer, das auseinander zu dividieren, weil dass es passiert ist, weißt du ja, weil es in der Bibel steht.
Ja, natürlich. Also
als Informationsquelle.
Ja, natürlich. Also ich sage ja nicht, ich brauche die Informationsquelle. Und ich würde ja mich auch nie darauf versteifen zu sagen, weil das in der Bibel steht, ist es auch passiert. Das weiß ich ja nicht. Ich war nicht dabei damals. Ich habe den nicht gesehen, ich habe meine Hände nicht in die Seite oder in die Hände, in die Wunden gelegt. Ich kann das nicht sagen. Aber verstehst du, die Anfrage war ja, wenn du hier die und die Bibelstelle nicht so ernst nimmst, aber die über die Ewigkeit sprichst, aber die Bibelstelle, die darüber spricht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, die dann doch, widerspricht sich das nicht. Und ich würde sagen, nö. Das sind doch Äpfel und Birnen. Einmal wird mir was über irgendwas erzählt, wo noch nie jemand war. Also so als wenn du jetzt mir Indien beschreiben würdest, Gofi, und du warst noch nie dort. So.
Wie Karl May, den Wilden Westen. Ja.
Genau, so, ja.
Genau.
Und das andere ist zumindest die Deutung eines historischen Geschehens, eines hoffentlich historischen Geschehens. Kreuzigung und Auferstehung. So. Das sind doch zwei verschiedene Sachen. Und damit, also,
ja,
also das eine ist eine, ja, ist etwas, was passiert ist oder nicht passiert ist. Und das andere ist etwas, was kommt oder auch nicht kommt. Who knows? Mhm. Weißt du, das eine liegt in der Zukunft, ja, ist nicht fassbar, und das andere ist von Menschen bezeugt worden.
Ja.
Also ich finde da schon einen großen Unterschied. Und nochmal, da ist, finde ich, nicht wesentlich, dass es die Bibel ist, die diese Informationen weitergibt.
Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Stretch ist, aber macht denn diese Hoffnung, spielt die auch für 2025 eine Rolle? Du hast ja gesagt, dein Glauben ist ziemlich diefseitig und konzentriert sich auf das Hier und Jetzt, ne? Und in unserem Vorgeplänkel haben wir vorhin angedeutet, dass mag ja wahllos sein, vielleicht täuschen wir uns ja alle, aber das ist ja 2025, das sich so ankündigt, möglicherweise gar kein so ein schönes Jahr wird. Wer weiß, was alles passiert. Wer weiß, wer die Bundestagswahl gewinnt. Wer weiß, ob die AfD möglicherweise zweitstärkste Kraft in Deutschland wird. Wer weiß, was die neue amerikanische Administration für Gesetze erlässt oder auch wieder abschafft. Wer weiß, was das für den Planeten bedeutet und so weiter und so fort. Das passiert ja alles in diesem Jahr, in den nächsten Wochen und Monaten, ne? Da kann einem ein bisschen Hoffnung auch ganz gut tun, sag ich jetzt mal. Und reicht denn diese Hoffnung, die du eben formuliert hast, dafür auch aus? Oder wie konkret ist die? Was würdest du sagen?
Naja, man kann sich ja nicht die Welt in Ordnung hoffen. Also man kann sich die schon vielleicht
in Ordnung.
Ja, aber sie wird davon ja nicht in Ordnung. Also man kann hoffen, dass die Welt, dass es nicht so schlimm kommt. Und dann kommt es unter Umständen schlimmer. Die Erfahrung haben wir alle das ein oder andere Mal schon gemacht. Ne? Man kann sich die Welt nicht zurecht hoffen. Klar, man kann was hoffen, aber davon wird die Welt nicht besser. Die Welt wird nur besser, wenn man anpackt, wenn man was dafür tut. Wenn man, also um es jetzt mal fromm zu formulieren, Teil des Reiches Gottes ist und das Reich Gottes auf der Welt verteilt, sage ich jetzt mal so. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht Evangelisation oder so, sondern das lebt, was Jesus wichtig war. So. Und wie gesagt, ich habe einen sehr pessimistischen Blick auf die Welt.
Ja, eben. Obwohl du vorhin gerade so viel von der Hoffnung geredet hast.
Deswegen bin ich der falsche Mann, um zu beantworten, wie diese jenseitige Hoffnung, wie gesagt, die macht die Welt ja nur besser, wenn sie mich dazu bringt, etwas ein besserer Mensch zu sein, sage ich jetzt mal. So, nur dann. Und ich hoffe, dass sie das tut. Ne? Ja, ich.
Bist du denn? Doch, doch.
Da doch, wollte ich
ja,
auch
ja, so ein Klatsch gerade. Der freut sich gerade, dass du es gesagt
hast. Ja. Ja, genau. Ja, mag schon sein. Ich merke nur, glaube ich, ich bin kein Prozesstheologe. Aber,
ja, ist ja egal. War nur so ein Einwurf. Nebensächlich. Wobei ich das schade fände, wenn diese Hoffnung, wenn die Prozesstheologie wirklich recht hätte an dieser Stelle, die sagt, dass die grundsätzlich die Hoffnung darin besteht, dass die Möglichkeit einer Besserung existiert, aber eben nur die Möglichkeit, darüber haben wir auch schon mal geredet, und wenn das eben bedeutet, dass die Hoffnung uns alle dazu bewegt, eine bessere Welt herbeizuführen, aber sollte die Hoffnung uns leider nicht bewegen, weil unser Arsch zu faul ist, dann ist halt leider, dann war es leider eine vergebliche Hoffnung. Also das ist dann ja irgendwie in der Möglichkeit auch enthalten. Das finde ich frustrierend. Also, und tatsächlich verstehe ich auch die christliche Hoffnung dann in der Hinsicht anders. Also zumindest die Leute, die dieses Neue Testament geschrieben haben, sind, glaube ich, davon grundsätzlich ausgegangen, dass irgendwann mal eine bessere Welt tatsächlich da sein wird.
Ja, ne? Ja gut, aber wir sprachen deutsch die, nur ganz kurz, die Frage war doch, wie diese Hoffnung unser Diesseits prägen und verändern kann.
Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber Marco hat ja vorhin gesagt, dass das Jenseits ganz schön diesseitig ist. Also das ist da, dass die Jenseitshoffnung der Christen eigentlich sagt, dass die diesseitige Welt umgewandelt und erneuert wird. Ne, Marco, stimmt auch.
Ja, oder? Ja, das wäre im Grunde auch wieder so ein bisschen mein Antwortversuch an der Stelle gewesen. Dann, wenn du halt fragst, was macht denn jetzt diese doch ein bisschen abstrakte Hoffnung vielleicht mit dem, ne, mit diesem Jahr zum Beispiel oder mit Dingen, die in diesem Jahr passieren, dann würde ich wieder sagen, naja, das hilft vielleicht schon, so eine Hoffnung zu haben, am Ende wird es sowas wie eine Wiederherstellung, diese ne, Definition von Gerechtigkeit, die du vorgelesen hast, wird es irgendwie geben. Und deswegen macht es Sinn, sich irgendwie darauf zuzubewegen. Egal, wie sehr mein Mittun jetzt vielleicht am Ende ausschlaggebend ist, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, das kann schon helfen, nicht so gänzlich zu verzweifeln, diesen Glauben zu haben, dass es in diese Richtung grundsätzlich geht. Trotzdem kann ich eigentlich diesem prozesstheologischen Ansatz schon was abgewinnen, weil diese Möglichkeit, die ist ja kein One-Take. Ne? Die kann natürlich heißen, wir können es auch noch mal richtig doll verbocken. Das heißt aber trotzdem, es gibt immer wieder neu die Möglichkeit, dass es doch anders und besser und richtiger werden kann.
Ich
habe neulich eine Zeile von einem Gedicht von Emily Dickinson gelesen, das fängt an mit, ich lebe in der Möglichkeit. Ne, also das heißt im Grunde, ich bewohne die Möglichkeit und dadurch kann das immer neu möglich sein, dass das, was passiert, was jetzt noch nicht da ist. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zur Prozesstheologie irgendwie. Das hat natürlich den großen Nachteil, dass ich möglicherweise die Möglichkeiten, die sich noch auftun, einfach nicht mehr miterlebe. Das ist natürlich so.
Ist sogar relativ wahrscheinlich,
ja.
dass was passieren wird.
Das heißt wieder Jay.
Ja. Aber, ich wollte das noch ein bisschen stark machen, was du und was Marco gerade gesagt haben. Weil wenn ich so drüber nachdenke, würde ich auch sagen, ja, also Christen glauben ja nun mal, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Also Gott wohnt in uns. Gott kommt mit uns und durch uns und für uns und so weiter in die Welt. Mhm. Und von daher, und darin stecken ja 1 Milliarde Möglichkeiten. So. Und das kann mich, und wenn ich davon ausgehe, dass Gott ein liebender Gott ist mit einem Willen und einer Orientierung und Wünschen und so weiter, dann ist das sozusagen dann, du hast das ja neulich gesagt, Gofi, in einem anderen Zusammenhang, ne? Aber dann kann man dem ja mal hinterherlaufen. Mal gucken, was der gerade so macht und sich da einklinken. Ne? Also das wäre eine andere Übersetzung, der Geist weht, wo er will und so weiter. Ne? Also man mal mit dem Geist sich wehen lassen. Und ich finde schon, wenn man das hoffen kann, dass es Gott gibt, glauben kann, dann kann man ja glauben, dass der auch tatsächlich in diesem Jahr mit mir da ist und mit dir und mit allen anderen Menschen. Aber dass da sozusagen, wenn die Verzweiflung gerade ganz groß wird oder wenn ich irgendwie Angst bekomme oder wenn ich nicht weiter weiß, dass da eine andere Kraft als meine eigene ist, die mich in eine Richtung weisen kann, die mir helfen kann, Entscheidungen zu treffen und so. Das zum einen und zum anderen, aber wenn man tatsächlich glauben kann, dass es irgendwann gerichtet wird, also und zwar nicht hingerichtet, sondern hergerichtet wird, dann kann einen das auch zumindest ein bisschen diesen Druck nehmen, den man ja schnell aus dieser anderen Perspektive kriegt, dass man denkt, oh fuck, ich muss das ganze Reich Gottes jetzt in die Welt bringen und mal gucken, wie ich den Putin dazu kriege, keinen Krieg mehr zu, und mein, ach du Scheiße, wie soll ich denn das machen und so weiter. Ne? Also ja. Und da scheitert man, ich meine, man scheitert ja relativ schnell an dem, was man tatsächlich, also was man gerne erreichen würde und was man dann tatsächlich erreicht oder was auch nur im Bereich des Möglichen ist.
Ja, richtig.
Und das kann einen ganz schön frustrieren. Aber ich finde, da hilft dann tatsächlich, auch wenn es wie eine Vertröstung klingt, aber loszulassen und zu sagen, okay, ich muss es nicht herrichten. Es wird hergerichtet werden. Ich darf mit dem Geist fließen und dann ist aber auch, mehr kann ich nicht. Mehr muss ich nicht. Hosianna, komme bald. So, oder? Also das finde ich, hat dann schon was auch mit dem nächsten Jahr oder mit dem ganz normalen Leben zu tun.
Ich würde ja auch so sagen, unterm Strich mag ich ja auch an meinem Glauben oder an dem christlichen Glauben, dass der halt so ein bisschen so rätselhafte, geheimnisvolle Leerstellen hat, die man halt einfach nicht weiß. Ne? Also ich meine, wenn man über den Tod oder ein mögliches Jenseits nachdenkt, dann reden wir ja lustigerweise von einer Erfahrung, die jeder Mensch machen muss und über die keiner was sagen kann. Genau. Das ist ja eigentlich, also wenn es sonst eine Erfahrung gäbe, die jeder Mensch schon mal gemacht hat, gäbe es ja Tonnen von Büchern darüber, weil jeder seinen Senf dazu gibt. Aber hier geht es halt einfach nicht. Ne? Es ist einfach was Geheimnisvolles. Und ich, also wenn man so die allermeisten biblischen Textpassagen dazu liest, dann merkt man ja auch, es ist ein bisschen so wie das Reden über Gott selbst. Man kann da am Ende ja irgendwie nur versuchen, so bildhaft, poetisch die Leerstellen zu füllen. Ne? Da gibt es ja irgendwie dieses Bild mit dem Hochzeitsfest oder auch dann ganz am Ende irgendwie mit dem Baum, der die Blätter wachsen, der die Nationen heilt und ne? All das. Also sind halt alles wahnsinnig schöne Bilder, aber halt auch wieder Bilder, weil man halt das genauer nicht zu fassen kriegt, sprachlich, gedanklich irgendwie.
Genau. Ich habe mich ohne weiteren Anlass dazu mit dem ersten Kapitel aus dem Johannesevangelium hin und wieder beschäftigt in der letzten Zeit, weil ich da ganz viele Themen drin finde, die mich total faszinieren. Und bei meiner letzten Runde fand ich das irgendwie wohltuend, dass das Johannesevangelium hat ja diese Licht- und Dunkelheit-Metaphorik, ne? Das spielt da eine ganz große Rolle. Leben und Tod, Licht und Finsternis und so weiter. Und es hat auch Zeiten gegeben, wo ich manchmal gedacht habe, oh, das ist aber ganz, ganz schön platt, diese Dichotomie, immer diese zwei Pole und so. Aber das letzte Mal habe ich beim Lesen gedacht, es ist irgendwie auch wohltuend, empfinde ich zumindest, wenn hoffnungsvolle Gedanken formuliert werden, immer in dem Bewusstsein, dass es da eben aber auch etwas Dunkles gibt. Also, dass das nicht weggekürzt wird, sozusagen. Also, dass die Welt nicht schön gelogen wird, ne? Genau. Sondern dass bewusst vorausgesetzt wird, als allgemein bekannt und einfach Teil der Wirklichkeit, dass es so etwas wie Finsternis eben gibt. Dann fand ich diesen Satz, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das fand ich dann doch irgendwie tröstlich, weil ich gedacht habe, darin spiegelt sich einerseits die Hoffnung, dass das Licht sich durchsetzt, aber darin höre ich auch auf der anderen Seite den Hinweis, dass dafür noch einiges nötig ist, ne? Noch einiges an Struggle innerhalb der Finsternis, bis sich das Licht eben dann tatsächlich durchsetzt. Und dass es nicht rausgekürzt wird, nicht weggelogen wird, sondern einfach gesagt wird, das fand ich irgendwie fair. So, ja, ich glaube, das ist das Wort. Irgendwie ja, cool. Fair. So, also genau, es wird mir zugemutet irgendwie und auch zugetraut, als Mensch dass ich mit der Tatsache irgendwie auch zurande komme, dass das Leben manchmal einfach wirklich dunkel ist. Mhm. Aber, aber die Finsternis kann das Licht nicht auslöschen. Und das formuliert dann eben die Hoffnung, die darin enthalten ist. Das fand ich cool letztes Mal. Also fiel mir gerade so ein bei unserem Gespräch.
Ja, schön. Super. Naja, und ich sag mal so, schauen wir mal, was 2025 bringt. Ich meine, wir sind hier ja, wie du es vorhin auch gesagt hast, Gofi, uns geht es ja echt saugut. Wenn du jetzt in irgendeiner Region lebst, wo seit 30 Jahren Bürgerkrieg ist, oder im Gaza gerade lebst, oder in der Ukraine oder so. Also wir müssen uns immer irgendwie auch klar machen, dass wir in Europa jetzt, keine Ahnung, seit 70 Jahren Frieden haben, das gab es eigentlich noch nie. Und es ist sehr gut möglich, dass das irgendwann vorbei ist. Also, ne, weil an ganz vielen anderen Orten der Welt gab es noch nie 70 Jahre Frieden. Also ich will damit nur sagen, man kann auch unter Umständen in einer ziemlich bösen Welt aufwachen. Das kann passieren, weil nirgendwo steht oder dass das Schlaraffenland für uns immer offen hat. Also ist nicht so. Richtig, also ich will damit nur sagen, dass ich versuche sozusagen so realistisch wie es geht in die kommende Zeit zu gehen und mich aber nicht hoffnungslos, aber mich gefasst drauf zu machen, dass die Welt unter Umständen auch eine andere werden könnte als die ich gewohnt bin. Und dann muss man damit umgehen. Und dann hoffe ich, dass der christliche Glaube einem die Kraft gibt, darin nicht zum Arschloch zu werden, sondern ein freundlicher Mensch zu bleiben, der anderen hilft und der mit dazu beiträgt, dass es Menschen besser geht. So. Mhm.
Ja, genau.
Ja. Und am Ende wird es dann hoffentlich hergerichtet. Aber ich bin jetzt übrigens Ende des Jahres in eine Partei eingetreten.
Ach, echt?
Ja, und das war sozusagen, ich habe da ja lange schon drüber nachgedacht und immer mal gedacht, das müsste man mal machen eigentlich. Ja. Und jetzt habe ich irgendwie gedacht, scheiße, ey, da ist gerade so viel Kacke am Dampfen. Ich trete jetzt in eine demokratische Partei ein. Und wenn es nur dazu da ist, dass ich irgendwie deutlich mache, ich bin Demokrat, ich möchte für die Demokratie einstehen. So. Cool. Und das habe ich jetzt mal gemacht und bin da eigentlich ganz, ganz froh drum. Genau. Und das ist so meine Antwort an das Ampel aus.
Jetzt erst recht. Cool. Finde ich geil. Ja. Finde ich echt cool. Ich denke auch immer wieder drüber nach. Konnte mich bisher noch nicht überwinden, aber vielleicht ist das ja für mich ein Anstoß.
Ja, die wollten dich ja nicht haben bei diesem Grill-Nachmittag.
Genau, bei dem Grill.
Ja, die müssen mal bei den Evangelikalen in die Lehre gehen, wie das geht.
Die müssen noch ihre so. Missionsfertigkeiten schulen. Genau. Also die müssen noch Love-Bombing lernen.
Mhm. Genau, und Flirt-Fishing.
Und Flirty-Fishing, genau. Was haben wir über die Ewigkeit rausgefunden? Haben wir irgendwas rausgefunden über die Ewigkeit?
Nein, das wäre doch kein Hausfahrtalk, wenn wir hier irgendwas rausgefunden hätten. Aber ich hoffe, Claudi ist jetzt zufrieden. Ja. Claudi, das war das, was wir hatten.
Genau.
Sie hat auch gar nicht ihre Meinung so richtig durchblicken lassen. Ne? Das wäre ja auch nochmal spannend. Was denkst denn du eigentlich, wenn du uns hier schon so eine Frage um die Ohren
haust? Ja, zwischen den Zeilen meinte ich gehört zu haben, dass sie eigentlich mit so einer Jenseitsvorstellung eher fremdelt. Also, dass ihr das Schwierigkeiten macht und deswegen sie vielleicht auch mal hören wollte, ob das anderen Leuten auch so geht.
Mag sein. Ja. Also, aber schreib das trotzdem mal, wenn du magst.
Ja, genau. Und auch ihr anderen, ich denke, jetzt gehen wir tatsächlich, jetzt sind wir mal heute richtig schnell quasi für unsere Verhältnisse. Aber ich denke, wir sind jetzt durch. Ne? Wir freuen uns aber, wenn ihr euch bei uns meldet und vielleicht auf der Homepage oder auf Facebook oder Instagram mal so schreibt, wie ihr mit der Jenseitsvorstellung umgeht. Also nicht, was ihr für eine habt, das ist mir eigentlich scheißegal, sondern wie ihr damit umgeht und was ihr daraus macht für euer Leben. Das würde mich echt interessieren. Ja.
Tja, meine Punkt. Sehr verehrten Herren.
Punkt, ja.
Dann würde ich mal sagen.
Amen.
Jetzt hätte ich fast gesagt, was sagen wir den Tod, wenn er kommt? Das hätte halt gut gepasst, aber wir sind ja nicht bei Kubens Erben. Das nee, geht hier ja nicht.
Nee, du kannst die Frage stellen und dann sagen wir dreimal Hossa. Das sagen wir dem.
Ja. Das ist nicht schlecht.
Okay. Was sagen wir dem Tod, wenn er kommt?
Hossa! Hossa! Hossa!
Wir sind das finde ich sehr schön.
Hossa Talk!
Jay, Marco und Profi erklären die Welt.